Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, liebe Football-Fans. Die heutige Folge wird präsentiert von Sporthopper.com. Und Sporthopper.com hat einen neuen Deal für euch. Mit Quark20 bekommt ihr 20% auf das komplette Sortiment. Unter anderem auf New Era Caps. Denn Sporthopper.com ist einer der wenigen offiziellen New Era Lieferanten und New Era Händler. Daher freuen wir uns auf diese Kooperation und freuen uns darüber, dass Sporthopper.com jetzt diese Folge präsentiert und euch unterstützt mit Quark20. Viel Spaß! Willkommen zur NFL-Playoff-Folge der LA Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers hier bei Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Viel Spaß bei dieser Folge.
Football Quark. Viel Inhalt. Wenig Masse.
Mein Name ist Tom Dilf. Hier ist Football Quark, viel Inhalt, wenig Masse. Der Podcast eures Vertrauens. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Tobias Dannberg.
Moin, viertes Spiel, vierte Folge.
Yay!
Yay!
So, fünfte Folge des Tages.
Fünfte Folge des Tages.
Ey.
Man merkt's.
Nein, man merkt's nicht.
Ihr nicht, wir merken's.
Wir merken's in unseren Knochen, aber ihr merkt es nicht in unseren Stimmen. Wir sind nämlich noch genauso hyped, gerade bei diesem Spiel. LA Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers.
Oh ja, das Spiel hat Hype verdient.
Definitiv.
Absolut.
Ich meine, das ist ein, wenn es möglich wäre, ein vorweggenommener Super Bowl. Von den Namen her.
Ja.
So, aber
wenn mach nicht fit, so ein Shit, wenn das. Ihr habt doch gerade gesagt, das ist die fünfte Folge.
Richtig, wenn alles fit, wenn alle fit wären. Aber dem ist nicht so. Es ist irgendwie wie verhext. Bei den Bucks.
Ja, bei den Bucks. Bei den Rams nicht. Bei denen ist eigentlich ganz in Ordnung.
Bei den Rams, die haben auf jeden Fall so was Kadermanagement und Kaderplanung angeht, echt eine Menge richtig gemacht. So mitten in der Saison mal ein paar Leute noch geholt und so wenigstens ein paar fit. Und jetzt zum Ende hin sieht es richtig gut aus.
Ja, auf jeden Fall. Also die Rams, ne, das Star-Ensemble, wofür man sich vielleicht auch mal so ein bisschen zerrissen hat. Ja, die holen sich hier die ganzen Stars, so ein bisschen Paris Saint-Germain der NFL.
So, ne? Hier nochmal. Ich hasse ich auch richtig hart, ne?
Ja, also, ja,
immer weiß. Diese Fußballvergleiche. Die Patriots sind der FC Bayern, ist der NFL.
Nein. Na, das funktioniert so nicht.
Ja.
Maximal, wenn man sagt, die deutschen Fans
von den Patriots sind auch Erfolgsfans.
So bisschen, so, ja, so. Das ist vielleicht der Vergleich. Aber egal, ich bleib. Ja, gut. Wir dürfen nicht abschweifen, Tom.
Wir dürfen nicht abschweifen.
So, okay. Paris Saint-Germain in dem Sinne, dass sie sich hier die Namen holen.
Ja.
Ne? Die so. Namen holen, aber die jetzt nicht exorbitant hoch bezahlen oder so. Aber sie holen sich halt OBJ in der Season, sie holen sich Von Miller in der Season, weil, warum? Ja, das Super Bowl-Fenster ist für die Rams offen und das holen sie sich jetzt mit der Brechstange. Das ging ja schon mit dem Stafford-Trade los.
Genau, also da, das muss man ja mal dazu sagen, Stafford ist auch noch nicht so lange da. Ne?
Genau, ist auch erst seit diesem Jahr. Das vergisst man immer, weil halt OBJ und Von Miller und egal wie gut sie zum Ende ihrer Karriere jetzt noch sind, trotzdem große Namen sind.
Ja,
also das sind trotzdem Verpflichtungen, die medienwirksam sind. So. Und die funktionieren.
Die funktionieren auch wirklich. Von Miller hat in den letzten Wochen echt abgeliefert, oder?
Er wird halt von Woche zu Woche besser.
Und das kann gefährlich werden jetzt.
Ja, und ich glaube nicht, dass er damit aufhört.
Ja.
So, also der
meinst
wird
du, der 2015er Von Miller kommt nochmal zurück?
Auch nicht ganz, aber wenn davon 70% zurückkommen,
ist schon nice.
Das plus Aaron Donald in der Mitte,
ja.
Nehme ich sofort. Ja, und dann sind wir bei den Buccaneers, weil wenn du von Verletzungen sprichst, Tristan Wirfs wird wahrscheinlich nicht spielen. Oder wird nicht spielen?
Ist schon safe? Also, soweit ich weiß, wird er nicht spielen. Also alles, was ich heute gefunden habe, war, der spielt nicht. Also kann natürlich noch eine Wunderheilung geben. Aber die Bucks ohne Wirfs, der macht die Line alleine eigentlich ein bisschen besser. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein ganzes Stück. Ohne ihn läuft es nicht. Also man kann, die Bucks können ohne Tristan Wirfs nicht laufen.
Wirfs letztes Jahr Rookie gewesen.
Ja.
Und der beste Offensive Tackle in dem Draft. All-Pro direkt. All-Pro weiß ich nicht, aber Pro Bowl auf jeden Fall.
Pro Bowl direkt, ja.
Und ich habe heute gelesen, dass die Buccaneers überlegt haben, Jonathan Taylor zu nehmen, wenn Wirfs nicht verfügbar gewesen wäre. Wirfs war aber verfügbar und es war auch die richtige Entscheidung, falls jetzt irgendwelche Bucks-Fans sagen, oh nein, wir hätten fast Jonathan Taylor bekommen. Seid froh, dass ihr Wirfs habt.
Genau, seid froh, weil auch Jonathan Taylor hätte bei den Bucks ja gar nicht so funktioniert.
Genau, das und O-Liner größer als Running Back.
Also auch vom Value her, nicht nur von der Körpergröße her.
Ja, aber Wirfs ist ja nicht der einzige Ausfall. Goodwin fehlt jetzt natürlich schon länger, ja. Aber er fehlt auch. Ist wichtig. Ich weiß nicht.
Antonio Brown fehlt auch.
Ja, aber der ist nicht verletzt. Ja. Also, naja, schon irgendwo.
Er ist verletzt. Das ist das, was man nachweisen konnte. Verletzt ist er wohl.
Ja, ja. Und Schraube locker zählt vielleicht auch als Verletzung. Egal. Wobei das Ding, was du mit Antonio Brown mit.
Möchtest du da gar nicht so schlecht drüber reden?
Ja, ich auch nicht. So. Weil das Problem ist halt nur, was er hat. Vielleicht hat er recht.
Aber es glaubt ihm halt keiner.
Es glaubt ihm halt keiner. Es ist wie die Geschichte mit dem Wolf, wenn das Lämmlein andauernd ruft, ah ja, der Wolf kommt und nein, doch nicht. Und dann kommt da wirklich alle werden gefressen.
Ja.
So ist es so ein bisschen mit Antonio Brown. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie es Bruce Arians da steht und sich denkt, jetzt halt die Fresse, mach nicht wieder so ein Drama, geh mir hier nicht auf den Sack. Das ist hier gerade ein NFL-Spiel, das ist hier mein Job. Und das ist ein bisschen stressig,
wir
das
als Headcoach zu Jets, koordinieren. Mann,
genau. Alter. Wir verlieren hier gegen die Jets, ich habe so einen Hals, ja. Und jetzt kommst du mir wieder mit irgendeiner Scheiße. Ne?
Ja.
Und wahrscheinlich waren die letzten 10 Mal, wo er eben auf den Sack gegangen ist, auch wirklich wegen irgendeiner Scheiße. Aber diesmal war es halt vielleicht nicht wegen irgendeiner Scheiße.
Ja.
Und das, ja, und dann hilft es aber Antonio Brown nicht, wenn er danach bei irgendeinem Basketballspiel auftaucht und in irgendwelchen Podcast über Tom Brady herzieht. Ja gut, dann kannst du es auch nicht verkaufen.
Er wurde falsch verstanden. Das hat er jetzt auch gesagt.
Aber was man nicht falsch verstehen kann, ist die Tatsache, dass er fehlen wird.
Er fehlt auf jeden Fall und darum geht's.
Ja. Dann vielleicht, ich weiß nicht, wie fit Jensen ist. Ist er auch verletzt?
Ja, der wird spielen.
Wird spielen, aber wie fit ist er?
Er wird spielen, das reicht. Das ist NFL.
Ja, das reicht. Den Rest kriegt man irgendwie mit Pillen oder was auch immer hin.
Ja, aber die Tampa Bay Buccaneers haben eine Stärke, das ist die Run-Defense. Das hat wirklich gegen die Eagles geklappt. Natürlich, die Eagles können auch nicht mehr. Ist das gegen die Rams ein Vorteil? Können sie daraus was ziehen?
Nein, und deswegen sind die Buccaneers, hast du die Wettquote da?
Selbstverständlich, die Buccaneers sind zu 65,8% der Führer in der Wettquote.
Ja, das haben sie so ein bisschen dem Eagles-Spiel zu verdanken.
Ne? Würde ich auch mal ganz klar so sagen. So,
weil sie das natürlich dominiert haben, sind sie jetzt hier und natürlich auch den höheren Seed haben,
ja.
Der Favorit. Und das ja relativ deutlich sogar.
Ne? In der Punktedifferenz, wenn ich mir jetzt Offense gegen Defense sozusagen angucke, liegen sie aber schon zurück. Also wenn ich jetzt die Offense abziehe, also die Defense-Punkte, die sie reinkriegen, gegen die Offense-Punkte, die sie machen, im Schnitt abziehe bei beiden Teams, dann führen die Rams.
Okay. Aber wenn wir jetzt einfach mal stumpf nach der Quote gehen, um das hier nicht zu verkomplizieren, bleiben wir mal komplizierter zu machen, indem wir verkomplizieren, fallen, egal. So, dann bleiben wir mal bei der Wettquote und so sind die Bucks Favorit.
Ja.
Und das sind sie, weil sie gegen die Eagles dominieren konnten, weil es das perfekte Matchup war.
Genau.
Es war das perfekte Matchup. Ihre Ausfälle in der Defense waren nicht ganz so schlimm, weil die Run-Defense funktioniert. Die schwache Secondary war kein Problem, weil ein Jalen Hurts nicht gut geworfen hat. So, und die Run-Defense war starke. Das einzige Problem war, kann unsere starke Run-Defense die sehr starke Run-Offense stoppen und die sehr starke Run-Defense konnte die sehr starke Run-Offense stoppen.
Das
die Eagles, und das deutlich. Ja, kein Running Back oder Running QB für die Eagles hat über 10 Attempts.
Ja.
So, also das hat deutlich geklappt und dann waren die Eagles ratlos. Da ging gar nichts.
Ja.
Und selber konnten sie die Schwächen nicht attackieren und dann hast du halt in deiner eigenen Offense Brady. Ja, und dann kriegt er das Spiel auch gemanagt. Na, da muss man sich keine Sorgen machen.
Und jetzt kommst du zu den Rams. Wenn die Rams nicht laufen können, was machen sie dann?
Ja, die Rams wiederum müssen, das ist wichtig, die dürfen den Run jetzt nicht an den Nagel hängen, nur weil das da die beste Run-Defense ist. Die müssen schon noch laufen, aber sie leben nicht vom Lauf. Die Eagles leben vom Lauf. Wenn der Lauf nicht funktioniert, fuck it, haben sie ein Problem. Die Rams müssen natürlich auch ein Stück weit laufen, um hier und da mal einen First Down zu holen, ne, um die Uhr laufen zu lassen, um dem Gegner zu zeigen, wir können auch laufen, ne, damit sie dementsprechend auch mal ein paar Leute in die Box stellen. Aber am wichtigsten, um Brady vom Feld zu halten. Ne?
Ja.
Da ist es wichtig, dass der Lauf funktioniert, aber sie sind nicht abhängig vom Lauf. Sie müssen werfen.
Sie müssen werfen und auf wen?
Ja, auf Cooper Kupp.
Und wenn Cooper Kupp jetzt gegen Winfield spielt, also den Safety der Tampa Bay Buccaneers?
Was übrigens auch den Stand der Secondary zeigt, wenn der Safety den Number One, also der Safety, ich als jemand, der Safety gespielt hat,
ja,
sollte nicht der Number One Covered Guy sein, das sollte der Cornerback sein.
Aber das ist natürlich aber auch ein Matchup, was Sean McVay gerne forciert. Dass
das
Cooper
stimmt.
Kupp als Inside Receiver One-on-One gegen den Safety gestellt wird. Und das ist eigentlich das Matchup, was ich richtig spannend finde, weil Winfield ist für mich aber der Kerl in der Secondary, der das am ehesten kann.
Das stimmt, aber im Normalfall versuchst du trotzdem dann als Defense-Coordinator das zu vermeiden, indem du irgendwie den Corner über Kupp stellst. Ne? Aber es gibt faktisch einfach bei den Buccaneers keinen krassen Cornerback.
Genau.
Und das ist das Problem.
Das ist Fakt. Aber deswegen würde ich es wahrscheinlich von Winfield machen lassen.
Ja, nee, das stimmt. Aber ich will ja nur sagen, es ist schon ein Problem.
Ja.
Wenn dein Safety dein bester Cover-Guy auf dem Feld ist, weil das sollte dein Cornerback sein.
Richtig, und wer kümmert sich dann um OBJ?
Ja, das ist die nächste Frage. Das wird schwierig.
So, weil OBJ kann ja eine Sache, Bälle festhalten.
Genau, er hat sehr gute Hände, das ist seine Kernkompetenz. Ich glaube nicht, dass er mehr Yards haben wird als in den Spielen zuvor. Er wird wieder einen Touchdown haben. Ja, das kann er ganz gut. Dafür haben sie ihn irgendwie auch ein Stück weit geholt. In seinen letzten 4 Spielen hatte er in 3 Spielen hier einen Touchdown. Ne, oder in entscheidenden Momenten den Ball zu fangen. 3rd and 8 und er, ne, zack, OBJ anwerfen. Seit er bei den Rams ist, klappt das dann auch mal wieder.
Weil er einen guten Quarterback hat.
Weil er einen guten Quarterback hat und wieder Bock. Ich glaube, OBJ ist ein Mensch, der muss auch Bock haben, Football zu spielen. Und wenn er keinen Bock hat, Football zu spielen, spielt er auch scheiße.
Ja, ja, das hat man irgendwann in Cleveland auch gemerkt. Ja,
da hat er zum Beispiel 4th and 8 gedroppt in der Red Zone.
Ja.
Ne, in einem entscheidenden Moment.
Das, ich, da würde ich ihm gar keine Absicht unterstellen, sondern würde einfach sagen, da war er mental einfach nicht mehr ganz da.
Er ist mental nicht da. Ne, selbst wenn er bewusst alles geben will,
ja,
unbewusst ist er so genervt,
genau,
ne, dass das sich auch auf sein Spiel auswirkt. Und das hat er bei den Rams nicht. Trotzdem glaube ich nicht, dass er hier jetzt überperformen wird. Er wird weiter diese Rolle spielen und Cooper Kupp wird wieder mehr haben als 50 Yards.
Ja.
Cooper, ich glaube, die Buccaneers können es nicht vermeiden, dass Cooper Kupp unter 100 Yards haben wird.
Okay, das ist erstmal ein Statement.
Sie müssen damit leben, dass es so sein wird. Ja, ich sehe halt nicht, wer das stoppen soll.
Wenn die Tampa Bay Buccaneers, die Pause war tatsächlich bewusst, dagegen setzen müssen, wer schafft es denn überhaupt zu scoren bei den Buccaneers? Weil wenn du jetzt sagst, okay, Cooper Kupp wird 100 Yards machen, OBJ wird scoren, das klingt für mich jetzt erstmal nach einem High-Scoring-Game und das bei zwei Teams, die jetzt die 5. und 6. beste Defense der Liga stellen in den letzten 3 Spielen.
Na, das muss ja nicht zwangsläufig High-Scoring-Game sein. Also Cooper Kupp wird über 100 Yards haben, das heißt jetzt nicht, dass er aber auch 3 Touchdowns fängt. Und das ist dann eher so OBJ, der in der Red Zone, in der Endzone den Ball fängt oder wie auch immer. Ne? Und den dann noch ganz spektakulär irgendwie an der Pylone?
Nennen wir es Pylone. Ja. Ich habe keine Ahnung.
Pylone. An dem orangenen Pylone. An der orangenen Badenudel an der Seite. Wenn er das Ding da inside vorbeihält, irgendwie ganz akrobatisch. Irgendwie kriegt dann OBJ halt den Touchdown. Also es muss jetzt nicht heißen, dass die auch unendlich viel scoren. Ne? Aber zu deiner Frage, wer dann auf der Seite der Buccaneers scored? Ja, Mike Evans.
Ja.
Der das Problem hat, dass er die ganze Zeit Jalen Ramsey im Gesicht haben wird.
Ja.
Trotzdem glaube ich, dass er hier und da mal ein Matchup gewinnt. Und Jalen Ramsey wird nicht viele Yards zulassen, aber Evans ist ein ekliger Gegenspieler in der Red Zone, weil er groß ist. Das heißt, er kann trotzdem mal einen Touchdown holen. Also ich glaube, Mike Evans wird nicht viele Yards haben gegen Ramsey, weil Ramsey ist ein unglaublich guter Cover Corner.
Ja.
Aber er wird vielleicht einen Touchdown fangen. Weil in der Endzone ist Mike Evans richtig böse.
Was ist schwerer? Also was tut den Rams, sagen wir mal, mehr weh? Mike Evans macht 2 Touchdowns und 15 Yards oder Mike Evans macht 100 Yards und keinen Touchdown?
Mehr weh tun die Touchdowns.
Ja, aber wenn er 100 Yards macht, bewegt er den Ball auch viel.
Kann man so nicht sagen, weil die Frage ist auch, wo landet denn die Bucks? Wo starten sie mit ihrer Field Position?
Gehen wir
von ganz normal aus. Ja, gut, da muss ja wer anders finishen, sagen wir Gronk finish in der Endzone oder Bernard bei einem Screen oder Vaughn läuft ein Touchdown, wie auch immer.
Also 100 Yard heißt für mich, dass Evans der Motor der Offense sein kann.
Genau, und dann tut es halt weh, weil dann nehmen sie ja auch ein bisschen Zeit von der Uhr.
Ja.
Ja, weil wenn der die 100 Yard halt vielleicht nicht mit einem 90-Yard-Catch und einem 10-Yard-Catch holt, sondern vielleicht mit 10 hier, 15 da, 5 dort, ne, dann kann das ein Faktor sein und dann kann das entscheidender sein, wenn dann andere sozusagen den Drive finishen. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, Jalen Ramsey wird die Yards nicht zulassen, Touchdowns vielleicht.
Okay, wenn ich jetzt einen Gameplan für die Tampa Bay Buccaneers machen würde, dann würde ich persönlich erstmal gucken, ja, die Stärke ist die D-Line, da sind sie uns wahrscheinlich, dann sind sie mir als Buccaneers erstmal überlegen, sage ich jetzt einfach mal, Tristan Wirfs nicht da, auf der anderen Seite Donald, Floyd und Von Miller. Eine D-Line kann ich ja einfach relativ schnell immunisieren, indem ich halt ein Quick-Passing-Game raushaue, meinen Running-Back mit ins Passing-Game mit einbaue, was Gio Bernard auch im letzten Spiel schon gut gemacht hat mit 5 Catches. Und dann habe ich natürlich auch noch 3 Titans, die einmal die Line breiter machen, wo ich Gronk theoretisch auch ins Blocking einbauen kann, aber wo auch O.J. Howard und Cameron Brate zusätzlich zu Gronk auch jeweils eine Receiving-Option sind. Wie wollen die Rams das verteidigen, wenn ich mit meinen Titans die ganze Zeit entweder das Spiel breit mache, dann oder mehrere Blocker aufs Feld stelle oder viele Inside Routes laufe und über die Mitte sozusagen immer 5 Yards mache, immer 3 Yards mache, lang mit der Brady wirft 55 Mal meinetwegen, hat viele kurze Pässe, die dann so eine D-Line natürlich auch mürbe machen. Weil du sozusagen, ach, scheiße, du kommst wieder nicht ran. Ah, okay, und die nächsten 5 Yards und ach, wieder 5 Yards.
Dass Brady gern so spielt, ist ja nichts Neues.
Ja.
Schönes Kurzpassspiel.
Aber wer ist denn auf dem Linebacker-Level, hat denn das Level, Brady daran zu hindern?
Inside-Linebacker ist, würde ich sagen, bei den Rams eine Schwachstelle.
Mhm.
Auch wenn Sean McVay, na, was heißt eine Schwachstelle, aber vielleicht die schwächste Unit.
Ja.
Auch wenn Sean McVay mit seinen Linebackern eigentlich ganz zufrieden ist, aber
vor allem
was sagt man auch in der Pressekonferenz?
Richtig so, naja, die sind alle Trash. So, das kann ich nicht sagen.
Sind alle scheiße. So, ich will ja so richtig einen Spirit schaffen vor den Playoffs.
Richtig so. Eigentlich würde ich die alle cutten, aber geht halt nicht mehr.
Ist eine Schwachstelle. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie gut sie covern.
Mhm.
Ja, also kann ich gerade nicht so ganz einschätzen. Aber
ist es schwer, einen Gronk zu covern? Hm? Schnell ist er nicht.
Naja, ist halt einfach nur, du musst halt nur ungefähr in die Range von
Gronk. Genau, also du kannst ihn ja schon covern. Du kannst ihn ja schon covern.
Also Gronkowski darf auch kein Linebacker covern.
Ja.
Also wenn es in eine Man-Situation kommt, dann hat er ein Safety zu stehen. Ja, so, der da auch noch ein bisschen besser an den Ball kommt. Bei Linebacker wiederum kann ein Gronk auch, da kann er auch Separation schaffen.
Ja.
Dafür ist er wiederum athletisch genug. Also da muss nicht unbedingt dein bester Corner stehen, aber da sollte schon dein Safety stehen in einer One-on-One-Situation. So, und wenn du jetzt, also Gronk kannst du, du kannst es dir glaube ich nicht leisten, Gronk nur zum Blocken abzustellen.
Mhm.
Dafür fehlen dir die Waffen. Du hast Evans und wen noch?
Cameron Braid.
So, ja gut,
Gio Bernard.
Gut, das ist der andere Teil. Und das ist der Running Back.
Grayson. Aber
Grayson.
Perryman.
Ja, sie haben Receiver. So, sie haben auch noch andere Receiver.
Hey, Grayson liefert ab die letzten Wochen.
Sie haben, ja, weil Brady sein Quarterback ist.
Ne? Ja, natürlich, ja, aber Brady ist auch in dem Spiel sein Quarterback.
Ja, natürlich, natürlich. Aber
Grayson hat einen Game-Winning Touchdown gefangen gegen die Jets.
Ja, das stimmt.
So, das mal, wer hat,
aber
wie viele Receiver haben das?
Grayson ist trotzdem, ist jetzt nicht so, dass Grayson mit Mike Evans vergleichbar ist und dass man Grayson nicht rausnehmen kann. Also du brauchst schon noch Gronkowski im Passing Game. Ich würde ihn nicht zu oft zum Blocken abstellen. Natürlich, du musst ihn auch manchmal blocken lassen, weil das vergisst man bei Gronkowski oft, weil er so ein guter Passcatcher ist. Verdammt guter Blocker. Und deswegen
wahrscheinlich,
ist er
wahrscheinlich sogar noch besserer Blocker, als er ein Passcatcher ist.
Ja, wahrscheinlich.
So, also bei den Patriots war es krass, wie krass die ihn eingebaut haben. Auch in seinen letzten Jahren war er immer noch ein guter Blocker.
Ja, und deswegen ist er einer der besten Titans aller Zeiten, vielleicht sogar der beste Titan aller Zeiten.
Stand jetzt würde ich sagen, der beste Titan aller Zeiten.
Würde ich auch, weil ich nicht, also Kittel müsste noch ein paar Jahre nachlegen.
Genau.
Und Kelce kann nicht gut genug blocken.
Genau.
So, und das ist immer noch ein Titan und das ist immer noch wichtig, dass er das kann. So, aber das heißt, du brauchst ihn im Passing-Game, kannst ihn nicht die ganze Zeit zum Blocken abstellen. Was den Pressure von der D-Line angeht, da muss man gucken, wie stark ist die Offensive Line ohne Wirfs, wie fit ist Jensen, wie viel Druck müssen die Rams bringen. Reicht vielleicht sogar, wenn du einfach nur Donald und Von Miller schickst, reicht das schon, um genug Druck auf Brady auszuüben, oder musst du halt auch noch deine Linebacker, Safety, wen auch immer, blitzen lassen? Wenn du das nicht musst, kannst du ja deine normale Coverage spielen und dann wird es schwierig. Dann glaube ich, dass den Buccaneers hier und dort meine Anspielstation fehlt. Mhm. Ja, Brady lässt auch, ich sag mal, guten Nummer 3 oder guten Nummer 2 Receiver wie eine Nummer 1 aussehen.
Also so.
Wenn es jemand kann, dann Brady.
Perryman vielleicht.
So, aber wenn du jetzt genug Druck mit deinem Foreman-Rush ausüben kannst, dann wird es schon mal schwierig. Und wenn du dann auch noch blitzt, wird es richtig schwierig.
Aber blitzen und, heißt ja immer, dass irgendwo eine Lücke sein muss. Und ja, wer kann das denn besser ausnutzen als Brady, der sämtliche Defenses versteht und sofort analysiert, okay, da kommt was, also muss ja genau da was frei sein.
Ja, natürlich. Also wenn das jemand kann, dann Brady. Und Brady wird hier auch nicht abgehangen werden in diesem Spiel.
So.
Aber er hat nicht genug Waffen und ich glaube, wenn es selbst in einem All-Blitz-Situation können die DBs lang genug ein One-on-One, also eine Man-Coverage, ist immer Man, also wenn du alle auf den Blitz schickst, dann wird es eine Man-Coverage sein, maximal eine Cover-One, dass du noch ein Safety on top hast, aber im Prinzip unten drunter spielen die Man, glaube ich, dass die Rams Secondary dazu in der Lage ist, lang genug zu covern.
Du sagst also,
musst ja nicht lang genug covern.
Du sagst also, die Rams gewinnen.
Nein, sage ich so noch nicht. Ich sage nur, dass Brady jetzt nicht so übers Feld marschieren wird, aber seine Punkte macht.
Okay.
So, und es wird Toe-to-Toe zwischen Stafford und Brady.
Okay.
Stafford, da steht's und also Brady gibt den Ball nicht gern her, das wissen wir.
Ja.
Stafford hat den Ball sehr gerne hergegeben in dieser Season. So gut seine Season war, so viele Yards er hat, so viele Touchdowns er hat, ne, hat Cooper Kupp zum besten Receiver statistisch gesehen gefühlt aller Zeiten gemacht oder ihnen eine sehr gute exklusive Gesellschaft gebracht.
Ich glaube, er hat mehr Pick-Six geworfen als Aaron Rodgers Interceptions.
Na, das haut hin, weil Pick 6 hatte Stafford 4 und Aaron Rodgers hatte wie viel? 3 Picks?
Ja.
So, verrückt. Ne? Das ist halt die Frage. Aber er hat es im letzten Spiel geschafft. Er hat den Ball nicht hergegeben, hatte aber auch nur 17 Attempts und sie konnten das Spiel durch den Lauf gewinnen. Stafford muss fehlerfrei bleiben.
Wird er fehlerfrei? Die Frage ist ja, wird er fehlerfrei bleiben? Weil ich gehe nicht davon aus, dass sie gegen die Bucks laufen können.
Welchen Stafford sehen wir in den Playoffs? Wissen wir nicht. War noch nicht so oft da.
Ja, das ist halt so. Gibt es einen Playoff-Stafford?
Welcher Manning ist er in den Playoffs?
Ja.
So, das ist hier die Frage. Wie dicke Eier hat Stafford?
Ich glaube eigentlich sehr dicke Eier, aber ich tue mich damit schwer, gegen Brady zu setzen.
Das Ding ist, ich glaube, die Secondary ist halt so gar nicht gefährlich.
Ja, genau, das ist halt ein klarer Minuspunkt und das weiß ich nicht, ob man das ausgleichen kann.
Er wird nicht in so enge Fenster werfen müssen. Also.
Aber natürlich ist JPP wieder da und Barrett ist wieder da. Jackie Barrett ist auf jeden Fall ein guter Edge-Rusher.
Gut, aber wenn die Rams was sind, dann sind sie gut an der Line of Scrimmage.
Ja.
Pass-Block-Win-Rate von den Rams ist überragend. Ich glaube sogar Nummer 1. Run-Block auch, irgendwo ganz weit oben.
Ja, die sind gut.
Also das ist auch eine gute O-Line. Das muss man auch sagen. Also die schaffen es, Stafford Zeit zu geben. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, ich glaube, es wird ein sehr knappes Spiel werden. Ein geiles Spiel. Und ich glaube, es wird relativ viel gescored, weil auf der einen Seite können die Buccaneers nicht Cooper Kupp stoppen.
Mhm.
Und auf der anderen Seite steht immer noch Tom Brady. Und Tom Brady findet einen Weg.
Ja.
Und Tom Brady findet eher einen Weg als Matthew Stafford, aber Matthew Stafford hat halt sein Lieblingsspielzeug Cooper Kupp.
Ja, und OBJ.
Und OBJ. So. Aber eher Cooper Kupp. Das macht den Unterschied.
Okay, also du sagst Rams gewinnen.
Ich sage, ja. Ich habe hier Rams stehen. Ja, ich sage Stafford, ich will es. Ich will, dass Stafford in den Playoffs zeigt, dass Stafford es verdient hat, in die Playoffs zu kommen und dass er in den Playoffs souverän spielt. Stafford macht keine Turnovers. Deswegen bleibt es eng bis zum Schluss und dann wird es wirklich ein Game, was sich im letzten Drive entscheidet.
Und ich sage, das Game, was sich im letzten Drive entscheidet, gewinnt Brady. Und Stafford, wenn er mehr als 30 Attempts hat, wird er einen Fehler machen.
Das Spiel scheitert, wenn auch nicht an Brady. Brady wird ein nice Spiel abliefern, da bin ich mir sehr sicher. Es scheitert, wenn, an dem Problem der Defense, dass hier nämlich das Mismatch ist.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt, was man halt schwer wegignorieren kann. Ne?
Ja, das ist halt das Ding. Also Bucks Pass-Defense ist nicht gut, Run-Defense ist gut, aber der Run ist nicht so wichtig für die Rams.
Ja.
Der Run ist richtig unwichtig für die Rams. Ich glaube, es gibt wenig Teams, wo der Run so unspektakulär ist.
Die Chiefs.
Die benutzen den Run einfach konsequent. Die Rams laufen ja wenigstens. Letztes Spiel hatten sie auch 30 Attempts, aber halt für zusammen, also Eckers und Michelle hatten zusammen 113 Yards oder so.
Genau, es war halt solide. Es war 55 und 58 Zeitfresser oder
so
genutzt.
Genau, so nutzen sie das Run-Spiel. Das machen die Chiefs ja gefühlt nicht mal.
Ja.
Ne?
Sie sagen halt, naja, dann haben wir halt mehr Zeit auf der Uhr. Naja, ja,
scheiß
dann
drauf.
Ist das so.
Also ich glaube, das könnte der entscheidende Faktor sein.
Hm. Ey, ich glaube, das war die Folge.
Ja, würde ich sagen.
Letzte Folge dieser Woche, was Playoffs angeht. Wir wünschen euch alles Gute für die Playoffs. Hoffen, ihr hattet auch diese Woche ganz viel Spaß mit diesen Folgen. Wenn euch das gefallen hat, dann unterstützt uns bei Patreon, folgt uns bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Das Ganze war mir hier im Blumenpflücken. Deswegen, das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ja, hat eine Menge Spaß gemacht. Aber die Tatsache, dass ich Menge schon nicht richtig aussprechen konnte, zeigt, reicht jetzt. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
Tschö.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.